Der Predigttext für heute steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 24. Ich lese die Verse 1 bis 20 unter der Überschrift David verschont Saul in der Höhle von En-Gedi. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rockes in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und siehe, dass meine Hände rein sind von Bosheit und von Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und siehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast.
Ja, Herr, so stehen wir vor dir mit all dem, was uns in diesem Moment bewegt, im Blick auf unser eigenes Leben, im Blick auf diese Welt. Und du bist unser Friedefürst, so sei es in unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch was mitgebracht. Das ist mein Tafelbild von der Schule. Ich hatte jetzt ja meine letzte Unterrichtsstunde erstmal für längere Zeit, weil es einfach zu viel wird, aber es macht mir total viel Spaß und darum wollte ich noch ein bisschen noch mal Anteil geben an dem, was ich da gemacht habe. Wir haben über den Palästina-Konflikt gesprochen und um sozusagen einen Gegenpol zu setzen, habe ich dann als Referat vergeben, dass wir, und eine Schülerin hat dann referiert über die Ethik der Bergpredigt, vor allem über dieses Thema mit der Feindesliebe. Und das war wirklich ein tolles Referat und hat es sehr ausführlich auseinandergedröselt, dass es eben, dass Feindesliebe nicht heißt, sich zu demütigen, sondern bewusst ein aktives Tun und so weiter. Das hat sie gut auch erläutert. Und sie hat ja auch wirklich zugehört, dass es, und hat darin das nochmal eingebettet in das Gesamtthema mit dem Palästina-Konflikt und hat dann am Ende ihres Referates die Diskussion eröffnet mit der Frage, wenn du Ministerpräsident von Israel wärst, wie würdest du dich verhalten? Und das war, fand ich, unglaublich. Dann brach eine Diskussion los und keiner von den Schülern, das sind ja viele sehr bibeltreue Schüler an der FES, keiner von den Schülern hat irgendwas noch zu diesem Referat vorher gesagt, sondern alle haben sich sehr deutlich und vehement geäußert, warum es richtig ist und wichtig ist, so mit Gewalt gegen die Hamas vorzugehen. Und das fand ich schon auffällig. Und dann, das sind Zehntklässler, ich befordere sie manchmal, aber ich habe gesagt, sag mal, habt ihr irgendwas verstanden, was ihr gerade hier gemacht habt? Also ich finde eure Argumente sicherlich nachvollziehbar, aber habt ihr diese Spannung gemerkt, die hier seit einer Dreiviertelstunde eigentlich im Raum ist? Habe ich gedacht, wie bringt ihr das denn zusammen? Dass sonst, wenn irgendwas Kritisches gegen die Bibel gesagt wird, dann sagt er, ja, die Bibel, Gott macht keine Fehler und all so ein Kram. Ja, und jetzt haben wir diese Worte von Jesus gehört und jetzt sagt ihr, das völlige Gegenteil, ist euch bewusst, in welcher Spannung wir stehen? Wie bringt ihr das denn zusammen? Und da war allgemeine Ratlosigkeit. Vielleicht zu Recht. Das ist nicht einfach, das zusammenzubringen. Könnte diese Geschichte von David und Saul uns hier dabei helfen? Das sind zwei Männer, sind verfeindet. Ich muss die Vorgeschichte nicht erzählen. Wer will, kann sie gerne nachlesen. Nur zwei Sätze. Also ne? Saul war der König, aber von Gott verworfen. Und der Prophet Samuel hatte schon David zum neuen König erklärt. Und er hatte seine Anhänger, aber der König war natürlich völlig erbost und benutzt seine ganze militärische Macht, um ihn auszulöschen. Da ist der König mit seinen militärischen Mitteln, seiner Würde eingesetzt. Und der andere, David, ist eher der König der Herzen. Beliebt als Held, ihm zugejubelt, aber jetzt Partisan, muss sich mit wenigen Getreuen in die Wüste zurückziehen und vor der überlegenen Armee Sauls in einer Höhle verstecken. Und da stockt ihnen der Atem, genau an dieser Stelle, wo sie sich versteckt haben. Klar hatten sie vorher schon, das ist ja ausgekundschaftet, aber dort macht das Heer Rast. Und sie sitzen in der Falle. Aber dann kommt der König in die Höhle. Warum? Der Text umschreibt es nur sehr dezent, um seine Füße zu decken. Das heißt, er lässt sein Gewand, seinen königlichen Mantel fallen. Warum? Weil er ein zutiefst menschliches Bedürfnis hat. Und es gibt kein Dixi-Klo dort irgendwo in der Wüste. Also klar ist, er muss irgendwo, wo keiner seiner Männer ihn natürlich in dieser beobachten kann, seine Bedürfnisse loswerden. Welche Situation und welche Chance, oder? Das ergreift doch sein. Ist doch klar, dass die Männer das sagen. Aber er tut es nicht. Was hat David bewogen, nicht zuzustechen, sondern nur den Mantelzipfel abzuschneiden? Wo gemerkt, dieses Mantelzipfel abschneiden ist nicht nur ein Zeichen, dass er, wie nahe ihm doch gekommen ist, sondern es hat auch eine symbolische Bedeutung, dazu gleich mehr. Und doch sagt er dann, er hat es nicht getan aus Respekt vor dem anderen und seiner Stellung. Er erkennt ihn als König an, als den Gesalbten Gottes. Saul ist zumindest betroffen, dass er so gehandelt hat. War es tatsächlich dieses, seine Friedensliebe? Oder war es tatsächlich ein Stück, ein Akt der Klugheit? Muss man sich nämlich klar machen, hätte er zugestochen, die Männer hätten ja einmal gemerkt, dass der König nicht wiederkommt, die wären nicht heil aus dieser Höhle rausgekommen, ne? Die Männer, wenn da 3000 Leute davor hocken. Also zumindest die allermeisten von ihnen wahrscheinlich nicht. Also wie viel Friedensliebe und wie viel Klugheit, wir wissen es nicht. Entscheidend ist, David hier geht bewusst einen anderen Weg, als seiner Emotion nachzugeben. Saul ist von seiner Großmut betroffen und zieht ab. Ist das ein Modell für die Situation in Israel und Palästina? Ist das ein Modell für den Krieg in der Ukraine? Ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, die Frage ist berechtigt, ob ein Putin oder ob eine Hamas sich von einem großmütigen Gewaltverzicht wirklich beeindrucken ließen, das Herzen verändern würde oder ob sie es nicht als Schwäche verstehen würden, ob wirklich so die Spirale der Gewalt beendet würde. Ich weiß es nicht. Skepsis ist sicherlich angebracht und doch, auch wenn die überwiegende Mehrheit in unserer Politik und in ganz Europa dem diese Position so vertritt, dass an dieser Stelle Stärke gefragt ist. Es macht mich doch betroffen, oder? Dass über 2 Jahre Krieg in Europa und sich nur die für Frieden aussprechen, die politischen Parteien, die aufgrund ihrer kommunistischen Einstellung schon immer schon eine Nähe zu Russland hatten, oder die Parteien, denen man unterstellt und wahrscheinlich zu Recht unterstellt, dass sie von Russland gekauft sind. Was ist mit den anderen? Eine Friedenskonferenz, die nichts anderes ist als eine Machtdemonstration oder Einheitsdemonstration oder was auch immer. Gut, ich will jetzt nicht weiter ausführen. Wir werden das Problem hier nicht lösen. Das maße ich mir nicht an. Aber ich möchte solche Fragen, die ich mir innerlich stelle, doch mal aussprechen. Doch was machen wir da mit so einem Text? Was machen wir mit der Botschaft von Jesus? Haben wir eine Chance, diese Spannung zu lösen? Ich erinnere mich an die 80er Jahre. Da hat der Journalist Franz Alt, damals schon sehr bekannt, von Report, damals die Sendung, hat ein Buch veröffentlicht, Frieden ist möglich. Franz Alt als bekennender Christ schreibt dieses Buch. Gegen so eine Position mit der Bergpredigt kannst du ja keine Politik machen. Mit der Bergpredigt kann man nicht regieren. Und er sagt doch und führt es aus. Und jetzt spannend, fast pünktlich zum Kriegsbeginn in der Ukraine veröffentlichte er als jetzt zwischen wirklich alter Mann nochmal ein Buch. Frieden ist immer noch möglich. Ja, das heißt, er hält im Grunde trotz all dem, was in der Welt seitdem passiert ist, fest eigentlich an seiner Grundthese. Ich habe nicht ganz gelesen, aber zumindest in diesem Buch reingelesen und fand spannend, wie er dann damit umgeht. Das ist, er führt ermutigende Beispiele an, dass der Wunsch oder sich einsetzen für Frieden und der Weg der Gewaltlosigkeit nicht blauäugig ist, sondern sehr wohl in dieser Welt was verändert hat. Und einer seiner Kronzeugen ist Michael Gorbatschow, für die Jüngeren unter uns. Der war auch mal russischer Präsident, aber ein anderer als der, den wir heute haben. Einer, der wirklich dem Wettrüsten ein Ende gemacht hat. Ob aus Friedfertigkeit oder aus politischer Einsicht, weil er wirklich merkte, dass die russische Föderation dem Wettrüsten nicht mehr gewachsen ist, das sei dahingestellt. Aber es gibt ein Zitat von ihm, was er in diesem Buch zitiert, dass er sagt, die Bergpredigt ist im Atomzeitalter das Überlebensprogramm der Menschheit. Diesen Satz hat Michail Gorbatschow geäußert. Die Bergpredigt ist im Atomzeitalter das Überlebensprogramm der Menschheit. Aber Franz Alt setzt sich auch kritisch mit sich selbst auseinander, selbstkritisch damit, ob tatsächlich seine Thesen, die wirklich damals radikal waren, noch so haltbar sind. Und er gibt zu, tatsächlich angesichts vieler Situationen in dieser Welt ist ein Fundamentalpazifismus vielleicht nicht mehr die Position. Das lässt er sich in Frage stellen. Es geht nicht um einen Fundamental, sondern um einen Realpazifismus. Was heißt das? Einer, der sich an der jeweiligen Situation orientiert, ja, und nicht aus pauschal sagt, so muss es sein, sondern zu gucken, was ist aber trotzdem zu fragen, was ist in der jeweiligen Situation noch an Frieden möglich und an Schritten zum Frieden hin. Noch einmal, wir werden das auch damit nicht lösen, auch Herr Alt mit seinem neuen Buch wird diese Problematik nicht lösen können, aber ich finde es spannend, dass wir das hochhalten, aber ehrlich gesagt, es geht, glaube ich, erstmal darum, dass wir es vor Gott bringen. Denn er hat es in der Hand. Und denn das ist der Knackpunkt an dieser Geschichte. Wisst ihr, was das häufigste Wort in dieser Geschichte von David und Saul ist? Habe ich zum Glück nicht nachgezählt, sondern jemand anders. Das Wort Yad, Hand. Das kommt am allerhäufigsten vor. Er ist in deine Hand gegeben, dass ich Hand an ihn lege. Es ist von menschlichen Händen die Rede, aber immer auch von der Hand Gottes. Und da, wo der Mensch die Hand wirkt, ist es Gott, der ihn in seine Hand gegeben hat. Das heißt, für diese Frage, kannst du deinen Feind lieben? Geht es um das, wer hat es in der Hand? Nebenbemerkung, das mit der Feindesliebe ist eigentlich kein glückliches Wort, weil wir Liebe in der Regel mit Emotionen verwenden. Ja? Und darum, wenn ich jetzt hinkomme, also nicht weltpolitisch, sondern für unsere Situation zu fragen, in der wir leben, wie ist das da? Ihr wisst, was ich meine, oder? Wie ist das mit deiner Feindesliebe? Jetzt kann man ganz schön sagen, ich habe keine Feinde, aber was ist bei euch Jüngeren, wie ist das in eurer Schulklasse mit denen, die da wirklich immer sich in ihrer Clique verschanzen und die anderen, die nicht zu der Clique gehören, fertig machen? Das geht ja an vielen Stellen bis hin zu Mobbing. Was ist mit deinem Vorgesetzten oder deinem Chef, der Druck ausübt, um seine Meinung durchzusetzen, egal ob er recht hat oder nicht? Was ist mit deinem Kollegen, der sich bei diesem Chef oder Vorgesetzten einschleimt, um vorwärts zu kommen und andere dabei runtermacht? Was ist mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, die ständig tratscht und du kriegst hintenrum mit, wie er oder sie auch über dich redet? Was ist mit dem Vereinskollegen im Sport, der immer so raushängen lässt, dass er besser ist als du? Und setz doch mal deine eigene Situation da ein. Was kann da Feindesliebe heißen? Also noch einmal, das Wort ist missverständlich. Warum? Weil es eigentlich von Emotionen ausgeht. Die Emotion in all diesen Beispielen und wahrscheinlich denen, die in deinem Kopf sind jetzt auch, die Emotion ist doch immer, ich bin verletzt. Und die Emotion ist doch, mein Bauch sagt doch, Rache oder dem will ich zeigen oder der oder da muss ich doch mal auf den Tisch schauen, was immer. Die Emotion sagt was anderes. Aber Liebe ist ja nicht nur Emotion und gerade in der Bibel ist Liebe immer eine Frage der Entscheidung. Kann ich die Entscheidung treffen, anders mit der Situation umzugehen? Und da ist die Frage, was kann uns dazu bringen? Und da, glaube ich, kann uns diese Geschichte von David und Saul helfen. Vor allem in dieser Haltung. Und jetzt nochmal zurück, ich habe eben schon, bin schon gesprungen, dieses Wort mit der Hand. Entscheidend für Davids Großherzigkeit ist, er sieht die Hand Gottes im Spiel. Gott hat Saul zum König eingesetzt. Er sagt, trotz dessen Fehlverhalten, er ist und bleibt für ihn der Gesalbte des Herrn. Und Salbung ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat dieser Samuel, Prophet, hat dann wirklich mit seiner Hand das Öl über ihn ausgegossen und damit war es die Hand Gottes, die ihn eingesetzt hat. Und so weiter. Er sieht Gott hier am Wirken und Gott hat das bewirkt. Und darum will er auch nicht Hand anlegen an diesen Gesalbten. Er kann ihn weiter als König anerkennen. Trotz. Und darum soll auch Gott Richter sein. Nicht er selbst will sich nicht mit Unrecht Recht verschaffen. Diese Sache mit der Hand Gottes, das wird hier nur angedeutet, aber das hat später unser Martin Luther eigentlich, hat daraus und aus anderen Bibelstellen eigentlich ein Stück eine Lehre gemacht. Wie kann tatsächlich das so unterschiedlich in der Welt, wie damit umgehen? Und da hat er deutlich gemacht, im Grunde gibt es zwei Arten, wie Gott in dieser Welt regiert, wie quasi die rechte und linke Hand Gottes. Darum die Zwei-Regimenten-Lehre oder Zwei-Reiche-Lehre. Und jetzt habe ich euch mein Tafelbild mitgebracht. Jetzt nochmal auf Papier ein bisschen. Könnt ihr das so sehen? Ja. Also, wir haben hier, das Dreieck steht hier für Gott, ne? Und er hat zwei Weisen, in dieser Welt zu regieren. Die eine Weise ist die, das hier soll ein Taube sein, kann man nicht gut erkennen, der Heilige Geist. Gott regiert durch seinen Geist. Wo hinein? In die Herzen der Gläubigen. Da regiert er hinein, sein Geist bewirkt. Und das ist die Sache mit der Feindesliebe. Das ist die Sache, dass Gott sozusagen unser Herz verändert. Und das mag durch Weisheit geschehen oder durch eine emotionale Berührung, was immer, aber das geschieht. Ja? Und das ist die Seite der Feindesliebe. Aber es gibt eine andere Seite. Und das wird deutlich, dass in der Bibel die Obrigkeit immer positiv dargestellt wird. Ja? Und das, obwohl die Obrigkeit beileibe nicht immer gut und gottgefällig agiert hat. Das sehen wir hier an so einem König, der sich hier so verhält. Aber auch im Neuen Testament, da haben wir eine Obrigkeit, da haben wir eine römische Herrschaft, die sich sogar gottwidrig verhält und sozusagen Christen sogar verfolgt. Und trotzdem wird die Obrigkeit positiv dargestellt, weil die Bibel sagt, Gott regiert auch durch die Obrigkeit, da habe ich hier diese Krone gemalt. Weil und zu dieser Obrigkeit, und das ist nicht nur der König, sondern auch erst recht gewähltes Parlament, Bundeskanzler und so weiter, aber auch jede Form von Herrschaft in dieser Welt. Ja? Es gibt von Gott eingesetzte Herrschaft in der Welt, es gibt auch andere, aber von Gott eingesetzte Herrschaft in dieser Welt. Und die hat das Recht zu Gewalt. Es braucht Polizei in dieser Welt, es braucht Militär in dieser Welt. Warum? Um dem Bösen zu hindern. Das soll hier wie so ein Schutzschild sein, kann man nicht erkennen, aber hilft vielleicht ein bisschen. Ja? Es braucht eine legitimierte Gewalt, um Schlimmeres zu verhindern. Ja? Warum? Weil wenn es diese nicht legitimierte Gewalt gäbe, dann wäre die Alternative Anarchie. Anarchie heißt ja keine Herrschaft. Und keine Herrschaft heißt das Recht des Stärkeren. Und das wäre ganz klar Gewalt. Ne? Da würde der Stärkere sich und der Egoistische und der Rücksichtslosere sich immer durchsetzen. Und darum braucht es tatsächlich sowas wie legitimierte Gewalt sogar. Es braucht legitimierte Herrschaft, die dem Bösen hindert. Und auf dieser Seite und damit kriegen wir auch diese Spannung hin. Und darum habe ich das meinen Schülern versucht, deutlich zu machen. Ja. Dass wir beide Seiten haben. Aber wir haben beide Seiten in der Bibel, aber wir müssen auch sehen, wo die Spannung ist dazwischen. Also wie kann man diese beiden Seiten zusammenbringen? Und da gibt es keine Patentlösung, sondern dass wir in jeder Situation, und das meint Franz Alt mit Situationspazifismus oder Realpazifismus, in jeder Situation neu zu schauen, wie kann es denn hier aussehen? Ja. Warum ist das so? Erstmal, dass es beide Seiten gibt. Nicht nur, weil Gott durch seinen Heiligen Geist nur in die Herzen der Gläubigen hineinregieren kann, die auf ihn hören wollen. Wobei er hätte vielleicht auch andere Wege, hat er manchmal auch, ja, indem Gott auch tatsächlich auch Herrschaft absetzt. Und darauf vertraut David auch. Gott ist Richter. Er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Manchmal braucht es eben Gewalt, auch um Böse zu verhindern, auch um böse Machtherrschaft, die sich scheinbar legitimiert, auch zu hindern. Am Schlimmeren. Aber Gott, und das ist das Vertrauen, setzt Unrechtherrschaft ein Ende. Also, wir müssen uns fragen, wo braucht es tatsächlich Macht und Gewalt, um Böses zu verhindern? Ja? Und jetzt gucken wir mal unsere kleinen Beispiele wieder rein. Ja? Beim Thema Mobbing in der Schule, ne, da ist es, glaube ich, relativ klar. Ja? Wenn da Schüler sich so verhalten, dann braucht es auch den Weg der Macht. Und das geht von der Klassenkonferenz, ne, wo dann wirklich ein Schüler sich rechtfertigen muss, warum er sich so verhält mit seiner Clique, bis hin zu Schulkonferenz und Schulverweisen. Wenn jemand tatsächlich permanent irgendwelche Mitschüler drangsaliert und sich so wie der letzten Husten benimmt. Dann braucht es tatsächlich den Weg der Macht. In dem Fall ist die Obrigkeit dann die Schulleitung oder wer immer, oder die Klassenkonferenz. Beim Chef ist es komplizierter, ne? Aber das Gute ist ja, dass jeder Vorgesetzte hat wieder meistens irgendwie einen Vorgesetzten und jeder Chef wieder einen Chef. Und ich bin ja froh, dass wir in Deutschland, auch wenn ich mich über Herrn Weselski sehr geärgert habe, aber ich bin ja so froh, dass wir in Deutschland Gewerkschaften haben, die aller Willkür und Betriebsräte, die aller Willkür von irgendwelchen Chefs wirklich was entgegenzusetzen haben. Ja, also dass wir tatsächlich an der Stelle, braucht es manchmal diesen Machtkampf, um, ja, damit die Schwächeren tatsächlich sich wehren können. Ja, diesen Weg braucht es. Aber spannender finde ich, immer wieder in solchen Situationen zu fragen, wie kann nicht nur ein Machtkampf gewonnen werden, auch zugunsten der Schwächeren, sondern wie kann sich tatsächlich etwas zum Guten verändern? Wie kann Gottes Geist tatsächlich hier hineinkommen? Ja. Wo gibt es noch eine andere Lösung als durch Gewalt? Und da können wir tatsächlich in der Geschichte von David und Saul einige Anregungen finden. Könnte ein erster Schritt zum Beispiel darin bestehen, die Rolle des anderen anzuerkennen, wie das hier David tut. Die Rolle des anderen anzuerkennen. Seine Macht ist ihm von Gott gegeben. Wir sind beide in Gottes Hand. Ich muss nicht gegen den anderen kämpfen. Ja. Könnte das eine Frage bei mir erstmal sein? Wie ich den anderen überhaupt sehe. Auch den, der immer über mich negativ geredet hat. Kann ich Gott das anvertrauen, auch diesen Frust über ihn? Und könnte eine Veränderung dadurch geschehen, dass der andere, der sich so blöd benimmt, merkt, dass ich um seine Schwächen weiß, verstehe, warum der sich so benimmt, aber diese Schwächen nicht gegen ihn ausspiele. Das tut David hier. Und dabei jetzt nochmal diese interessante Geschichte mit dem Mantelstück. Ne? Also, ich glaube, dass es nicht nur ist ein Zeichen, so nahe bin ich hier gekommen und ich hätte es auch zustechen können, sondern er tut auch was Aktives. Es heißt, ihm klopft das Herz da. Nicht nur aus Angst, sondern er tut was eigentlich sehr Despektierliches. Er schneidet ein Stück von seinem Mantel ab. Und der Mantel, in der Regel das kostbarste Kleidungsstück, oft aus Purpur, das war Zeichen seiner Königswürde. Und in dem Moment, wo er diesen Mantel beschädigt, stellt er damit schon ein Stück seiner Königswürde in Frage. Er erkennt ihn als König an, aber sagt deutlich, er erhöht ihn nicht. Er holt ihn quasi runter und sagt, und doch bist du nur ein Mensch mit deinen Bedürfnissen, mit den runtergelassenen Hosen. Ja. Und doch bist du nur ein Mensch und wir beide stehen im Grunde vor Gott. Er ist der Herrscher. Ja. Da wird etwas deutlich. Ob dem Saul das so richtig klar war, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er was spürt hier. Nicht nur, dass er in dem Moment hätte anders behandelt werden können. Und ein letztes. Davids Weg ist das Unrecht beim Namen zu nennen. Das tut er, ne? Sehr klar. Was machst du hier? Aber er macht auch was anderes noch deutlich. Er sagt ihm, warum hörst du auf das Geschwätz der Leute? Du hast da Lügen geglaubt. Schau doch darauf, was du heute erlebt hast, wie ich mit dir umgehe. Schau auf das, was uns beide verbindet, auch in unserem Glauben. Ja? Und nicht auf das, was Leute dir einreden, wie ich wäre und wie du mich zu behandeln hättest. Was könnten wir daraus für Schlüsse ziehen, auch für unseren Umgang mit Dorftratsch und bösem Gerede? Ja? Also jeder und jede von euch muss jetzt schauen, was sie mit diesen Anregungen machen für ihre eigene Lebenssituation. Wie gesagt, da gibt es keine Patentantworten, sondern dass wir schauen, wie wir in dieser Spannung zwischen Feindesliebe, zwischen dieser Entscheidung, uns von Gottes Geist leiden zu lassen und einen anderen Weg zu suchen und dieser Entscheidung zum Machtkampf, wie wir uns da verhalten können und welchen Weg es jetzt gerade braucht. Sind wir fähig, einen anderen Weg zu suchen, den Weg Jesu? Oder ist auch das, was uns angetan wurde, da im Weg? Noch einmal zum Schluss. Klar ist, sowohl beim Frieden in der Welt als auch in all den friedlosen Situationen in unserem Leben, in unserem kleinen Umfeld, das schaffen wir nicht aus uns heraus, ja, da etwas zu verändern. Wir brauchen den Blick auf Gott. Wir brauchen das Gebet, das, die Fürbitte für diese Welt und die Bitte für uns selber, dass Gott tatsächlich seinen Geist in uns Raum einnimmt und uns andere Gedanken schenkt. Dass er uns hilft, mit unserer Wut und unserem Verletztsein umzugehen. Dass wir wissen können, uns ist vergeben und er will uns auch die Kraft geben, anderen zu vergeben. Im Psalm 23 heißt es: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Angesicht meiner Feinde, das heißt, die Feinde sind nicht weg, die sind da. Aber im Angesicht dieser Feinde, noch im Wissen um die, ist der Tisch gedeckt. Und heute, neutestamentlich, dürfen wir diesen Tisch verstehen auch als den Abendmahlstisch. Als den Tisch, an dem uns Gott seine Nähe zeigt. An dem uns Gott seine Vergebung anbietet und sagt, du darfst diese Liebe und Vergebung in dich aufnehmen. Ja, damit du die Kraft hast, einen anderen Weg zu suchen. Im Angesicht deiner Feinde. Das Mahl der Vergebung, das uns hilft, neu und anders mit Menschen umzugehen. Der Ort, an dem er uns begegnet, mit seiner Liebe, dass wir sie leben können. Auch gegenüber denen, die es nicht immer gut mit uns meinen. Amen.